Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Heute würde ich fast eine Wette eingehen, dass Sie mindestens einen der Filme meines Gastes gesehen haben. Zum Beispiel Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo oder Last Exit Brooklyn möglicherweise. Vielleicht aber auch den Bader-Meinhof-Komplex. Regisseur Uli Edel erzählt in seinen Filmen Geschichten und Geschichte, aktuell in der ZDF-Miniserie Der Palast. Da geht es um die Erlebnisse einer Familie im Jahr des Mauerfalls und das vor der besonderen Kulisse des Friedrichstadtpalastes. Über seine Arbeiten und seine Geschichte wollen wir reden. Dafür bin ich mit Uli Edel in Los Angeles verbunden. Hallo in die USA.
Hallo Tim.
Wenn wir über so große Distanz miteinander sprechen, bin ich natürlich ein bisschen neugierig. Wie sieht es da aus, wo Sie sich gerade befinden? Was sehen Sie zum Beispiel, wenn Sie aus dem Fenster gucken?
Also ich gucke hier direkt auf den Himmel und der ist heute leider sehr grau. Also er ist bedeckt, das ist schon seit Tagen so, dass es immer wieder regnet, was ja in Kalifornien zwar willkommen ist, im Moment nach dieser Dürre während des Sommers. Es regnet jeden Tag, aber das Gute ist, es kommt auch immer wieder die Sonne zwischendurch raus.
Das Wetter muss gar nicht zu schön sein, da sind wir auch ein bisschen getröstet, wenn es bei Ihnen auch nicht so doll ist. Wir haben ja auch ja meistens mit einem grauen Himmel zu tun, deshalb sind wir da fast ein bisschen versöhnt.
Ja.
Hollywood, das klingt natürlich erstmal glamourös und verheißungsvoll. Vielleicht kurzer Realitätscheck. Welche Assoziation haben Sie denn als erstes?
Naja, ich bin ja hierher gekommen schon vor 30 Jahren. Ich erinnere mich, was ich am Anfang sehr genossen habe, ist, dass hier eigentlich alle mit Film zu tun haben, entweder Film oder Fernsehen. Und alle reden über Film, alle haben irgendein Wollen zum Film. Selbst der Kellner, der sie bedient, ist eigentlich ein Schauspieler, sagt er. Wenn Sie die Straßen entlang fahren, sehen Sie ununterbrochen links und rechts die großen Plakate, was neu im Kino sein wird, was neu im Fernsehen sein wird. Und die Leute kommen auch aus aller Welt hierher, um hier ihr Glück zu versuchen.
Regisseur Uli Edel nimmt uns zurzeit mit auf eine Zeitreise in das Wendejahr 1989. Heute Abend laufen die letzten beiden Folgen seines Mehrteilers Der Palast im ZDF. Die Miniserie erzählt die Geschichte von zwei Zwillingsschwestern. Eine wächst in einer Unternehmerfamilie in der BRD auf, die andere in der DDR, wo sie als Tänzerin am Friedrichstadtpalast erfolgreich ist. Und er bietet natürlich eine tolle Kulisse mit einer riesigen Bühne, bunten Kostümen und atemberaubenden Shows. Herr Edel, hatten Sie vor der Produktion einen Bezug zum Friedrichstadtpalast?
Den hatte ich nicht, nein. Also ich war zufällig zu Besuch in Deutschland während der Berlinale. Das war schon 2019, als ich von Oliver Berben, mit dem ich ja schon das Adlon und der Club der Singende Metzger gemacht hatte, ob ich den Friedrichstadtpalast inszenieren wolle. Er hat mir dann Näheres erklärt. Ich habe mich natürlich gleich kundig gemacht. Nachdem ich 30 Jahre, wie gesagt, in Los Angeles lebe, kannte ich ihn nicht. Natürlich Freunde von mir aus Berlin sagten, den musst du kennen. Und ich bin sofort in die Vorstellung und muss sagen, war schlagartig extrem begeistert.
Das ist faszinierend, ne? Wenn man diese große, riesige Bühne sieht, ist ja die größte Showbühne der Welt, dann die Tänzerinnen, die da aufgestellt sind mit ihrer Kickline, das fasziniert einen.
Ja, das sind 32 Mädchen, die haben also tatsächlich die größte Kickline in Europa, möglicherweise auch in der Welt. Ganz einfach, weil 32 Mädchen in der Breite gar nicht auf eine normale Bühne passen, die muss schon auch groß gebaut sein. Und die haben auch, die Originaltanzgruppe hat auch dann im Film mit mir gearbeitet.
Der Film, das ist ja eine doppelte Lottchengeschichte. Die Zwillinge, die versuchen hinter das Geheimnis ihrer Trennung zu kommen, warum die eine eben in der BRD und die andere in der DDR aufgewachsen ist. Und da geht es dann natürlich auch um unterschiedliche Erfahrungen in der Sozialisation, unterschiedliche Lebenswelten, die da aufeinandertreffen. Und die Welt der alten BRD, die ist Ihnen ja sicherlich grundsätzlich vertraut gewesen. Sie sind selbst Wessi. Aber wie anspruchsvoll war es für Sie, der DDR-Zeit gerecht zu werden?
Das war natürlich die Herausforderung. Ich bin ja an dem Tag des Mauerfalles, saß ich schon im Flieger und bin eigentlich ausgewandert. Als der Captain dann mitten auf dem Flug über den Atlantik sich am Mikrofon meldete und sagte, die Berliner Mauer sei gerade aus Berlin bestätigt worden, dass die Berliner Mauer. Und dann hörte er auf und der Captain des Fliegers fing am Mikrofon an zu weinen. Sowas erlebt man wahrscheinlich nur ein, hoffentlich nur einmal. Und er fasste sich dann und sagte, die Berliner Mauer ist gefallen. Daraufhin können Sie sich vorstellen, im Flieger, die ganzen Passagiere, die aus aller Welt kamen, es war ein Flug nach New York, fielen sich in die Arme und viele weinten. Und eine Nachbarin, die eine Frau neben mir war aus Atlanta, die fiel mir um den Hals. Und es war ein derart emotionaler Ausbruch, was auch mich natürlich sehr bewegt hat. Und man merkte, was das bedeutete damals.
Aber Sie hatten natürlich trotzdem die Perspektive des Wessis. Wie haben Sie sich jetzt der Perspektive der ehemaligen DDR-Bürger genähert?
Ich kannte da deswegen eben den Osten doch wenig. Nun hatte ich mit Rodica Döhner, der Autorin, die auch die Geschichte, die Urheberin der Geschichte, dieser Geschichte, mit der habe ich ja schon das Adlon gemacht, vor 8 Jahren. Und habe ihr natürlich ein Loch im Bauch gefragt. Ich wollte alles ganz genau wissen, wie es ist, wenn man mit kommunistischen Eltern aufwächst und so weiter. Und das war eigentlich eine sehr, sehr gute und spannende Zusammenarbeit.
Es ist ja auch spannend zu sehen, oft sind ja neuere Filme über die DDR geprägt von einer gewissen Tristesse und die Auswüchse und Schrecken des Systems stehen dann im Vordergrund. Das zeigen sie natürlich auch, aber auf der anderen Seite eben auch diesen Friedrichstadtpalast, das bunte, volle Leben. Ist Ihnen das in den anderen Filmen bisher auch zu kurz gekommen?
Naja, ich habe mir natürlich einige der Arbeiten angesehen von Kollegen. Und es war natürlich schon auffällig, dass der westliche Blick auf den Osten immer vorherrschte, also leicht arrogante Blick, was wir dann in der Folge auf jeden Fall vermeiden wollten. Und ich hatte mit einem Regieassistenten 5 Filme zusammen gemacht, der auch aus dem Osten kam und der mir auch immer erzählt hat, dass er eigentlich eine sehr glückliche Kindheit hatte. Und die Tatsache, dass da eine Mauer war, er ist da hineingeboren worden, das war einfach eine Realität. Deswegen fand er trotzdem, war er sehr froh, dass er in der DDR aufgewachsen war und hatte wie jeder, auch Kinder im Westen, eine recht glückliche Kindheit. Und da wurde mir klar, dass man natürlich versuchen muss, aus beiden Richtungen, aus beider Sicht zu erzählen.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Produktion gucken, die ist ja nun in die Corona-Pandemie gefallen. Mit welchen Herausforderungen war das für Sie verbunden? Ich glaube, Sie hatten ja da eine 300 Mann starke Crew durch diese Pandemie zu manövrieren.
Das war natürlich, ich meine, wir hatten Fälle von Corona, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und mussten die Produktion mehrere Male stoppen. Da mussten auch alle in Quarantäne, es muss dann das ganze Team in Quarantäne. Und insgesamt haben wir dann fast ein Jahr verschoben. Also immer wieder gestoppt, immer wieder weitergemacht.
Aber das muss ja dann für Sie ein echter Nervenkrimi gewesen sein. Also wer sich da so ein bisschen mit Dreharbeiten auskennt, weiß ja, auch jeder Verzug kostet ja richtig viel Geld.
Das ist richtig. Also immer die Frage, ne? Wie viel können wir uns denn noch leisten, ne? Und wann sind die Mittel wirklich erschöpft? Also ich musste da natürlich auch dann, wenn wir gedreht haben, sehr ökonomisch vorgehen. Und die andere Schwierigkeit war, dass der Friedrichstadtpalast zu dem Zeitpunkt wegen Corona geschlossen war. Das heißt, erst habe ich mich gefreut, dass wir dann zumindest die Bühne frei haben. Tatsache war aber, dass der Friedrichstadtpalast während dieser Zeit renoviert wurde und wir tatsächlich nur nachts drehen konnten. Das heißt, wir sind abends, wenn die Arbeiter den Friedrichstadtpalast verlassen haben, sind wir rein und haben dann bis in der Früh um 7 getanzt, gedreht. Und das war für die Mädchen natürlich noch eine enorm viel größere Belastung.
Deutschlandfunk Kultur, wir gehen jetzt ein bisschen auf Spurensuche in der Vergangenheit von Regisseur Uli Edel. Seine Kindheit, die hat er in Baden-Württemberg verbracht. Geboren wurde er in dem Städtchen Neuenburg am Rhein, das ist im Hochschwarzwald. Wie war das, dort Anfang der 50er Jahre groß zu werden? Also man muss sagen, Sie sind Jahrgang 47.
Naja, ich bin ja dann doch so ein Jahrgang, der gleich nach dem Krieg hier die Welt betreten hat. Und da war halt noch alles in Ruinen und wurde dann in dem kleinen Städtchen besonders, weil es ein Grenzstädtchen nach Frankreich war und das auch zweimal völlig zerbombt wurde. Als Kinder war das für uns natürlich auch ein toller Spielplatz. Wir haben in den Ruinen gespielt, Räuber und Gendarm und Cowboys und Indianer. Und da ich an dem Bauernhof meiner Großeltern aufgewachsen bin, war da auch immer zu essen da. Es ging uns eigentlich gut. Wir waren völlig autark. Also wir haben vom Milchgeld gelebt. Das war, glaube ich, auch das einzige Einkommen, was da war. Aber der Tisch hat sich in der Küche immer gebogen von tollem Essen und wunderbaren Mahlzeiten, muss ich sagen.
Bauernhof, das heißt ja aber wahrscheinlich, dass Sie dann auch mit anpacken mussten, oder?
Sie müssen immer mitarbeiten, natürlich. Sie wollen ja mit ihren Eltern zusammen sein, mit ihren Eltern oder Großeltern. Das heißt, sie gehen einfach dahin, wo die sind. Im Sommer, wenn es dann ums Kartoffellesen ging oder ums Spargelstechen, was wir auch gemacht haben, wir hatten auch Spargelfelder, dann sind wir natürlich mitgegangen, wurden da angelernt und haben da mitgemacht. Ganz einfach, um mit ihnen zusammen zu sein.
Sie haben vorhin schon Ihren Film Club der singenden Metzger angesprochen. Vielleicht müssen wir das kurz erklären. Der erzählt die Geschichte eines schwäbischen Metzgermeisters, der in die USA auswandert, allerdings nach dem Ersten Weltkrieg, also eine Zeit lang vorher. Aber ich habe so das Gefühl, dass der eigentlich auch ganz gut vermittelt, was ihn so als Kind begegnet ist. Also die Mentalität der Menschen, vielleicht von der Frömmigkeit, wie wichtig es war, etwas zu schaffen.
Ja, die Mentalität war mir gerade im Club der singenden Metzger auch sehr nahe. Deswegen habe ich das Projekt auch gemacht. Ich kannte diese Leute. Ich kannte die Bauern, die Handwerker, die Arbeiter, die in den Holzwerken da auch arbeiteten. Das muss man sich vorstellen. Das war so eine Mikrowelt, die sehr nah an eben den Leuten war, die wir auch im Club der singenden Metzger, die ich da beschrieben habe, und die mir auch sehr nahe sind.
Das heißt, Sie haben sich da auch passend gefühlt und nicht irgendwie das Gefühl gehabt, das ist mir jetzt hier alles so ein bisschen zu eng.
Das hat man nicht. Schauen Sie, wenn Sie wissen, Sie sind an der französischen Grenze, 15 Minuten war schon die Schweizer Grenze vor Ihnen. Um sie herum liegt der riesige Schwarzwald. Da denkt man nicht daran, dass man jetzt irgendwo anders sein will. Ne? Es war schön genug da, wo man war.
Und Sie wollten Priester werden. Woher kam denn der Wunsch?
Naja, Sie haben natürlich gerade auf dem Bauernhof wenig Rollenmodelle. Ne? Man hat wenige Beispiele. Wir waren sehr religiös, sehr katholisch und man ist viel zur Kirche gegangen. Der Priester spielte eine große Rolle in der Familie und irgendwann als Kind war mir klar, also sowas wie jetzt wie der Priester. Ich wollte dann auch am Sonntag, da habe ich immer die Predigt sehr verfolgt, das hat mir schon sehr gefallen und ich habe mir schon überlegt, was ich denn so predigen würde. Das wurde dann sehr ernst, als ich dann tatsächlich in ein Jesuiteninternat geschickt wurde in St. Blasien, wo ich dann auch eine akademische Ausbildung bekam, Gott sei Dank. Ich war auch dann einer der wenigen in unserer Familie, die eine akademische Ausbildung bekam. Und da hat sich der Wunsch dann schon auch noch gehalten, bis ich so etwa 16 war.
Da wurden andere Sachen interessant.
Und dann, als das plötzlich umflog und ich dann mehr an Theater gedacht habe, ich hatte auch schon zwei Theaterstücke geschrieben. Mein Vater hatte mir eine kleine Kamera, Filmkamera gekauft, als ich 15 war, die er selber benutzt hat und dann mir geschenkt hat. Und da hatte ich schon auch meine ersten Filmchen am Wochenende gedreht.
Was waren das für Filme?
Das waren so ganz kleine Liebesgeschichten, Verfolgungsgeschichten, Geschichten, die mit Bewegung zu tun haben. Man entdeckt ja dann auch wirklich, dass Movies, das ist ja heißt Bewegung im Englischen, ne, wo sich Dinge bewegen. Aber dass ich dann irgendwann mal auch professionell jetzt Regisseur sein könnte und Filme machen könnte, kam mir erstmal nicht in den Sinn.
Aber Sie haben sich ja dann nach der Schule doch gleich an der Filmhochschule in München beworben. Wie ist denn das bei Ihnen zu Hause dann angekommen?
Das wurde sehr unterstützt. Also das hat meine Mutter, mein Vater war leider sehr früh gestorben. Meine Mutter hat es sehr, sehr unterstützt. Und ich wurde tatsächlich das erste Mal, als ich mich beworben hatte, gleich nach dem Abitur, nicht angenommen. Das hing wohl auch daran, das habe ich dann später erfahren, dass ich natürlich, als ich nach München kam, in meinem Anzug und mit einem kerzengeraden Scheitel merkte man natürlich, dass ich eine ganz schöne Landpomeranze war.
Keine
Und
Künstlernatur wurde Ihnen nicht zugetraut,
genau,
zumindest.
und da hat man mir jetzt nicht unbedingt erstmal nicht zugetraut, dass ich jetzt da 300 Leute am Set führen kann. Habe mich dann wahnsinnig ins Zeug gelegt, habe mir jeden Tag einen Film angeschaut, über 2 Jahre, und wurde dann angenommen.
Ah, dann wurde gesagt, jetzt passt das.
Ja, ich war sogar ein Jahr später dann von der Studentenschaft als Prüfer für die nächste Runde, für die Neuankömmlinge im nächsten Jahr ausgewählt worden.
Wir haben eben gehört, dass Regisseur Uli Edel zweimal Anlauf nehmen musste. Dann wurde er aber an der Filmhochschule in München genommen. Dort hat er zusammen mit dem später sehr bekannten Filmproduzenten Bernd Eichinger studiert und dem Produzenten und Drehbuchautoren Hermann Weigel. Und mit den beiden zusammen hat Uli Edel dann seinen ersten großen Erfolg gelandet. Der Film Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, auch international ein Hit. Und das Besondere, Sie sollten den Film eigentlich gar nicht machen, Herr Edel, ne?
Das ist richtig. Bevor ich die Regie übernommen habe, war ein anderer Regisseur dran. Es hat offenbar nicht funktioniert. Bernd, wir hatten ja schon Filme zusammen gemacht an der Filmhochschule. Dort macht man in der Regel jedes Jahr einen Film, jeder Student. Die haben wir alle zusammen gemacht. Hermann Weigel hat das Drehbuch geschrieben. Bernd hat immer die Produktionsleitung übernommen. Ich habe die Regie gemacht. So dass es wir schon sehr eng zusammen waren. Wir sind auch jahrelang jeden Tag ins Kino gegangen. Das war also einfach unser tägliches Brot, zusammen ins Kino zu gehen, über Filme zu sprechen. Das hatten wir jahrelang gemacht, und deswegen kannten wir uns sehr genau.
Das heißt, Sie haben sich das auch gleich zugetraut, als der Bernd Eichinger das Projekt dann an Sie herangetragen hat.
Natürlich, ich hatte auch dann in der Bavaria schon gearbeitet, ich hatte schon zwei Serien gearbeitet. Das heißt, so ganz unbeleckt war ich nicht, als ich dann Christiane F. Übernommen habe.
Das war ja ein herausforderndes Thema und wahrscheinlich auch nicht ganz unkompliziert, die Dreharbeiten. Sie haben ja tatsächlich damals direkt in der Drogenszene gedreht, rund um den Bahnhof Zoo in Berlin.
Naja, vor allem war es ein Thema, das so in der Filmgeschichte damals einfach nicht behandelt wurde. Es gab kaum Filme, schon gar nicht über Kinder, die da auf den Babystrich gingen. Das war ein heikles Thema. Ich konnte mich also nur an der Realität orientieren, musste da wirklich ins Wasser springen und mich mit diesem Thema sehr ausführlich beschäftigen. Und den Film zu machen war wirklich sehr erschöpfend. Das zu drehen, fast wie ein Dokumentarfilm gedreht werden würde.
Und ich glaube, das macht auch den Unterschied. Ich habe den Film jetzt gerade noch mal in Vorbereitung zu dieser Sendung gesehen, dass der immer noch auch heute nicht aus der Zeit gefallen wirkt. Also man würde jetzt eigentlich nicht denken, abgesehen vom Setting, dass das eine Produktion aus den 80er Jahren ist. Das könnte auch eine Produktion von heute sein.
Ja, das höre ich sehr gerne. Natürlich habe ich mir auch ich habe Zeit genug gehabt, mir darüber Gedanken zu machen, warum der Film nun so ein ungeheurer Erfolg wurde. Auch wie ich nach Los Angeles kam, jeder kannte den Film im Business. Ich glaube, dass der Film seine größte Kraft ist, seine emotionale Kraft. Dass man also wirklich mit Compassion dabei ist, was mit diesen Kindern passiert.
Das hat natürlich auch was mit den Bildern zu tun, die Sie geschaffen
Ja,
haben,
natürlich, natürlich.
die so eindrücklich sind und die es in dieser Form vorher eben so noch nicht zu sehen gab. Dann gab es einen anderen Film ein paar Jahre später, Last Exit Brooklyn. Stimmt es, dass sogar Steven Spielberg Ihnen zu dem Film gratuliert hat?
Naja, hat mich zu sich eingeladen, um mir zu gratulieren. Also ich bin dann bei ihm gewesen. Ich wurde in sein Büro, als ich dann in Los Angeles war, eingeladen. Und da kamen so die ganzen Mitarbeiter, diese Jungs, die kamen dann zu mir und begrüßten mich und fragten mich dann aus, wie ich diesen Film, die einzelnen Szenen gedreht habe. Ich wunderte mich dann aber zuerst mal und sagte: Habt ihr wirklich alle den Film gesehen? Und es waren immerhin so etwa 15 Leute um mich herum. Und die sagten, ja, Steven hat darauf bestanden, dass jeder Mitarbeiter diesen Film anguckt. Da wusste ich natürlich, dass er das wirklich ernst meint, dass er den Film auch richtig mag, bevor ich ihn dann überhaupt gesehen hatte.
Hat Ihnen das dann auch die Türen in Hollywood geöffnet, so ein Kontakt?
Ich meine, natürlich hilft es. Es hilft für dein eigenes Selbstbewusstsein, aber das war immer noch sehr schwierig, jetzt da Fuß zu fassen, weil natürlich sehr viele da sind. Sie müssen sich vorstellen, in einer Stadt wie Hollywood, da gibt es den Verband der Regisseure, das sind 11.000 Mitglieder. Nun produziert Hollywood im Jahr vielleicht 400 Filme oder so, vielleicht nicht mal so viele. Aber diese 11.000 Mitglieder da in diesem Verband, da sind natürlich auch Regieassistenten dabei, die wollen alle beschäftigt sein und dass sie sehen, wie hart da der Konkurrenzkampf ist.
Das heißt, also ich muss mir das jetzt nicht so als kollegiales Miteinander vorstellen, sondern eher hauen und stechen.
Das ist es schon, also einfach um den Eintritt zu erleichtern. Ja, das war also zum Beispiel auch David Lynch, den ich noch aus München kannte, als er Dune gedreht hatte, also die erste Version von Dune, jetzt läuft ja diese neue Version gerade im Kino. Für seine Version hatte ich damals den Trailer gemacht, als ich habe sehr viel auch nach dem Studium dann Taschengeld verdient. Und er war dann sehr begeistert und sah mich irgendwann mal in Los Angeles, traf mich da in einer Hotellobby, fragte, also, was ich denn da mache. Und sag ich, ja, ich bin mit Letzter aus Brooklyn hier, der ist gerade angelaufen, aber ich suche auch einen Job. Und da sagte er, ja, dann jetzt hast du einen. Und damit war meine erste Arbeit tatsächlich eine Twin Peaks-Episode für David Lynch. Also insofern man sitzt in einem Boot. Man weiß, man sitzt in einem Boot und alle wollen dasselbe, nämlich so gute Filme machen.
Ihr erster Hollywood-Film, der war dann aber vorsichtig ausgedrückt nicht ganz so erfolgreich und ist nicht ganz so gut angekommen. Das war Body of Evidence mit Madonna in der Hauptrolle.
Das ist richtig. Der erste Langfilm, den ich machte, war dann mit Madonna. Ich muss davor auch noch erzählen, ich hatte einen anderen Film angeboten, das war Dracula. Ich sollte diesen Film für Columbia machen. Ein Budget war da von 12 Millionen Dollar. Das war damals so ein Low-Budget-Film, aber doch ganz ordentlich, Anfang der 90er. Und ich hatte daran schon einige Zeit mit dem Autoren am Drehbuch gearbeitet, als ein Anruf kam, dass ich nicht mehr der Regisseur bin, dass sich ein anderer Regisseur sehr dafür interessiert hat, für den sie dann 30 Millionen ausgeben würden. Und es stellte sich heraus, das war Francis Ford Coppola.
Das muss ja dann erstmal ein Schlag in die Magenkuhle gewesen sein.
Ich konnte es nicht fassen. Also das war natürlich ein schwerer Schlag. Der Film hat im Endeffekt dann tatsächlich sogar 50 Millionen gekostet, weil er konnte sich damals auch leisten, 20 Millionen zu überziehen. Dann merkte ich natürlich, dass ich jetzt, das waren ja schon 2 Jahre vergangen, dass ich jetzt dringend einen Job brauche. Und da kam dieser Anruf über meinen Agenten von Madonna. Und sie sagte, sie rief aus Tokio an und sagte, ja, sie habe jetzt 2 Filme gesehen, der letzte Ausfahrt Brooklyn und Christiane F. Und die haben ihr beide so toll gefallen. Und sie hatte auch das Gefühl, dass die Hauptdarstellerin, dass sie die Rolle hätte spielen müssen. Und dann kam dieses Body of Evidence, ein Drehbuch, was ich jetzt nicht besonders gut fand. Aber sie hat das auch dann abgewunken und gemeint, wir engagieren jetzt noch eine andere Autorin, die wir das schon hinkriegen. Wir müssen aber ziemlich schnell das drehen, weil ich bin wieder auf Tour und ich habe jetzt nur diesen kurzen Zeitraum zur Verfügung, wo ich dann den Film machen kann. Es war natürlich ziemlich früh auch klar, es ist ja nicht so, dass man erst am Ende sieht, was da rauskommt.
Sie wussten schon, das geht schief.
Ja, war kein gutes Gefühl. Also es ging eigentlich am ersten Tag schon so. Die wollte dann auch das alles nur einmal spielen. Sie sagt, auf der Bühne mache ich es ja auch nur einmal. Und ich habe ihr dann auch manche Szenen, ich war, erinnere mich an eine Szene, die dann ich 26 Mal von mir spielen ließ. Ich will es jetzt einfach nochmal versuchen. Aber ja, es ging da nicht so wahnsinnig gut aus.
Aber das muss sie doch dann auch ganz schön frustriert und vielleicht auch durchgeschüttelt haben. Ich meine, ihr erster großer Hollywood-Film und dann ist das so ein zähes Ding und es funktioniert alles nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben.
Ja klar, ich meine, Sie wissen dann, dass Sie die Leute, von denen Sie geschätzt wurden, dass die sich dann natürlich nochmal das überlegen.
Und zum Glück haben ja dann auch noch andere angerufen und es ging
Genau, und dann
tatsächlich
ging es,
weiter.
ab dann ist es dann doch sehr, sehr gut gelaufen. Ich habe dann Rasputin gemacht, der drei Golden Globes und drei Emmys bekommen hat und für HBO. Was mich wieder ins Gespräch brachte.
Und Sie führen ja auch immer wieder bei deutschen Produktionen Regie. Wir haben schon über die aktuelle Serie gesprochen, Der Palast. Ein großer Erfolg war auch der Baader-Meinhof-Komplex, der Bushido-Film Die Zeiten ändern dich oder eben auch, das haben Sie angesprochen, die Fernsehfilme über das Adlon. Was sind denn die größten Unterschiede zwischen einer Hollywood-Produktion und einer Arbeit hier in Deutschland?
Naja, sagen wir mal, der einzige wirkliche Unterschied ist das Budget. Die Arbeit ist dieselbe. Die arbeiten in Los Angeles auch nicht anders, als wir hier in Deutschland Filme machen. Das ist überall auf der Welt ziemlich gleich. Was sich unterscheidet, ist, dass sie halt einfach mit höheren Budgets arbeiten können. Liegt auch daran, dass die Filme, die dabei rauskommen, auch den Weltmarkt haben. Also ein englisch gedrehter Film. Das ist ganz einfach eine ökonomische Geschichte. Das ändert sich jetzt aber gerade durch die Streamings, dass die im Ausland auch deutschsprachige Filme angenommen werden, die dann untertitelt werden oder gar synchronisiert werden. Das hat sich in den letzten Jahren schon abgezeichnet.
Das hat man ja zum Beispiel auch bei der koreanischen Serie Squid Game gesehen, die dann weltweiter Erfolg
Zum
geworden
Beispiel,
ist.
unglaublich. Ich wünschte mir, wir wären so weit wie die Koreaner, dann die wirklich in ganz interessante und provokante Filme kommen da im Moment her und auch ganz neue ästhetische Strömungen.
Wenn Sie dieses große Publikum ansprechen, was Hollywood natürlich erreichen möchte. Dieses große Publikum haben Sie ja letztlich dann eben auch immer im Blick. Kommerzielles Kino ruft natürlich dann auch Kritik hervor. Ich erinnere mich zum Beispiel beim Baader-Meinhof-Komplex, da wurde zum Beispiel bemängelt, dass der Film zu actionlastig sei und zu wenig die Motive der Terroristen ausleuchtet.
Naja, das ist natürlich eine sehr betuliche, feuilletonistische Kritik.
Ärgert Sie das?
Natürlich, es ärgert mich, wenn einige der Kritiken waren dann schon sehr gehässig oder sehr aggressiv. Ich kann Ihnen zum Beispiel ein Beispiel sagen, wenn als auch ein Christiane F., der ja nun auch extrem angegriffen wurde, schon wegen seiner Thematik und darf man das und verführt das die Kinder und so weiter. Die Frau des Bundespräsidenten damals, Weizsäcker, hat sich dann öffentlich geäußert, die Eltern gewarnt, Kinder in Christiane F. gehen zu lassen, was natürlich am nächsten Tag zur Folge hatte, dass die Schlangen vor den Kinos doppelt so lang waren. Zum Beispiel wurde auch das Konzert mit Bowie in der Zeit damals richtig angegriffen als doch eher etwas hölzern zusammengeschnittenes Sequenz.
In dem
In
Film
der
tritt David
Zwischenzeit.
Bowie auf, muss man vielleicht erklären für alle, die Christiane F. möglicherweise nicht
Genau, er
gesehen haben.
tritt selber auf. Und eben dieses Konzert wird heute noch von Tarantino zum Beispiel als das beste Konzert in der Filmgeschichte erklärt. Er übertreibt natürlich immer ganz schön. In dem Fall hat es mich natürlich sehr gefreut.
Und dann noch ein bisschen wieder versöhnt mit der Kritik, wobei die ja tatsächlich in den USA immer sehr positiv ausgefallen ist, was ihre Werke betrifft, und
Richtig.
in Deutschland eben nicht so ganz. Wie erklären Sie sich das?
Wir haben nicht wirklich sagen wir, eine Kinokultur. Das wird zwar immer behauptet, aber sie existiert nicht. Hätten wir eine Kinokultur, dann hätten wir auch sowas wie ein Publikum, wie das zum Beispiel in Frankreich oder Italien der Fall ist, aber vor allem in Frankreich. Die Leute gehen einfach ins Kino. Hier in Deutschland muss man die Leute ins Kino fast schubsen. Ne? Und ich hatte zum Beispiel auch aus dem Grund den Bader-Meinhof-Komplex, wo ich ganz klar gesagt habe, ich werde diesen Film wie einen Genrefilm inszenieren, nämlich wie ein Actionfilm. Weil ich wollte, dass meine zwei Söhne, die damals gerade so 22 waren, 23, dass die 2,5 Stunden sitzen bleiben und erst mal zuhören. Und ich habe auch weggelassen, was jetzt zum Beispiel ein ausländischer Zuschauer oder wie gesagt, meine beiden Kinder, die in Los Angeles aufgewachsen sind, hätten gar nicht auf die Reihe bringen können, wie zum Beispiel die deutsche Teilung, was mir dann später vorgeworfen wurde, dass das ja gar nicht vorkäme im Film. Und das hat für einen politischen Film, hat er dann immerhin 2,5 Millionen Leute ins Kino gezogen.
Und eine Oscar-Nominierung gab es ja auch noch obendrauf, müssen wir an
Ganz
dieser
genau,
Stelle nochmal
ja.
sagen. Und wir haben es schon mal im Laufe der Sendung zart angedeutet. Uli Edel ist Jahrgang 1947. Das heißt, Herr Edel, im April werden Sie 75 Jahre alt. An sowas wie Ruhestand denken Sie aber nicht, oder?
Naja, ich habe schon noch ein paar Projekte vor für die nächsten Jahre und kann da jetzt erstmal nicht an Ruhestand denken. Ist ja auch ziemlich langweilig, in Ruhestand zu gehen, nehme ich mal an.
Wir haben ja über einige Ihrer Filme gesprochen, in denen es um deutsche Geschichte geht. Gibt es da noch Momente, die Sie gerne in Szene setzen möchten?
Ich würde ganz gerne noch mal einen Film über die 80er Jahre machen. So wie der Bader-Meinhof-Komplex, sagen wir, die 70er Jahre, Ende der 60er und das 10 Jahre, eine Dekade da beschrieben hat, so möchte ich auch über die 80er sprechen. Ich gehöre ja dann zu der Generation, die damals gerade so in der Mitte des Lebens stand und hätte da, glaube ich, sehr viel zu erzählen.
Ein bisschen vorgelegt haben Sie jetzt ja schon mit dem Palast, der spielt ja auch Ende der
Genau.
80er zumindest in
Richtig.
Berlin. Zieht es Sie eigentlich länger wieder nach Deutschland zurück oder bleibt Los Angeles Ihr Zuhause?
Also das sieht im Moment so aus, da ich natürlich einfach viel Arbeit angeboten bekomme, dass ich mehr in Berlin leben werde als in Los Angeles.
Dann treffen wir uns das nächste Mal in Berlin, Uli Edel. Dann ist die Tonqualität auch ein bisschen besser. Die bitten wir heute zu entschuldigen. Ist natürlich eine lange Leitung nach Los Angeles. Nochmal kurz der Hinweis an dieser Stelle. Heute Abend um 20:15 Uhr die letzten beiden Teile seiner Serie Der Palast im ZDF. Alle Teile sind natürlich dann auch in der ZDF-Mediathek abrufbar. Herr Edel, vielen Dank für das Gespräch und viele Grüße nach Los Angeles.
Ja, ich danke auch, Tim. Vielen Dank.